Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf ein Butterbier, eurem Harry Potter Podcast, hier mit Nadine und mir, Stefan. Hallo Nadine.
Hallo Stefan. Das hat sich so richtig eingepegelt, oder? Also ich glaube, wenn man die Begrüßung aneinander schneiden würde, wäre es relativ ähnlich.
Man könnte irgendwann, glaube ich, auch einfach sagen, okay, wir haben ja dieses Intro, das wir immer vor die Folge schneiden. Man könnte auch einfach die Begrüßung auch direkt dranhängen, weil dadurch, dass sie ja immer sehr ähnlich ist, tut sich das ja noch gar nicht mal so viel. Aber ich finde das eigentlich immer gut, um in diesen Redefluss reinzukommen, dass diese Begrüßung schon mal gleich ist. Dann, das gibt einem Sicherheit, so ein bisschen Routine und dann kann man von da aus dann gut weitermachen.
Ja, bei zwei Freundinnen und einem Buch, bei meinem anderen Podcast, da lese ich zum Beispiel immer den ersten Satz von dem jeweiligen Kapitel vor, damit man halt auch was hat, wie man einfach schon einsteigt und direkt schon mal kurz drauf eingehen kann.
Da machst du also die Begrüßung. Aha, jetzt kommt's raus. Und ja. Hier muss ich das immer machen.
Ja, das liegt an meiner wahnsinnigen Podcast-Erfahrung. Anna und ich haben was
und,
das.
Und hier in diesem Podcast hast du
mich unerfahren.
Nicht mehr, ne?
Ich bin unerfahren. Ja. Ja, du bist,
alles klar, weiß ich schon Bescheid.
Ich glaube, du bist der größere Entertainer von uns beiden und deswegen musst du das leider machen.
Ach ja, das kann man so vielleicht gar nicht mal sagen. Nichtsdestotrotz, wir reden ja heute über das 14. Kapitel vom sechsten Buch vom Halbblutprinzen, Felix Felicitas und Felix Felicis.
Ja.
Felicis, das mit dem Glück immer ist schwierig. Nee, aber sehr interessantes Kapitel. Ich glaube, das wäre so ein Kapitel gewesen, dass ich, während wir das zweite Buch besprochen haben, richtig gern gemocht hätte, weil ich mich da ja immer so ein bisschen danach gesehnt habe, dass es jetzt hier mit diesen Liebeleien losgeht und ein bisschen Drama. Und ich glaube, da wäre das richtig gut gekommen. Ich finde es immer noch gut, so ist es nicht. Aber irgendwie hat sich jetzt in meinem Kopf vielleicht auch nur schon so ein bisschen herausgebildet, dass dieses Drama und dieses Beziehungsthema in diesen Büchern einfach nicht so oft vorkommt. Und deswegen bin ich da gerade vielleicht ein bisschen unvorbereitet und deswegen wirkt es vielleicht nicht so sehr, wie es vielleicht im zweiten Buch gewirkt hätte. Ich finde es aber natürlich auch thematisch und inhaltlich total richtig, dass das jetzt erst kommt, weil ich glaube, wenn er so mit 12 oder so, da ist halt, also wo die Kinder in dem Buch ja 12 sind, da ist das dann halt auch ein bisschen langweiliger, wenn da so Liebeleien anfangen. Also da ist jetzt nicht das ganz große Drama, weil einfach die Personen noch nicht so richtig gefestigt sind und man auch diese Art der Beziehung nicht ganz so ernst nehmen kann oder auch diese großen Gefühle nicht ganz so ernst nimmt, obwohl die ja auch schon in dem Alter für Menschen sehr ernst sind. Aber ich glaube, wenn man so von draußen dann darauf blickt, dann merkt man relativ schnell, dass das schon ein bisschen auch gespielt immer ist. Ist jetzt, glaube ich, vielleicht in dem Alter, wo die Kinder sich jetzt hier in dem Buch befinden, auch so. Ja, aber das ist so ein bisschen mein Punkt dazu.
Und ich glaube, also für mein Empfinden wäre es auch im zweiten Buch zu früh gewesen, nicht jetzt nur alterstechnisch, ne? Also von den ProtagonistInnen, sondern auch, was den Fokus der Geschichte betrifft.
Ja, und man kennt die Leute ja auch noch gar nicht so richtig, ne? Man braucht so ein bisschen, die Bücher waren da ja auch noch viel, viel dünner und kleiner und man braucht natürlich ein bisschen mehr Kontext und auch die Historie, die alle zusammen haben, um diese Beziehungen ein bisschen besser einschätzen zu können.
Ja, finde ich auch und irgendwie finde ich das ganz gut, dass erstmal so diese Freundschaften im Vordergrund stehen. Das mag ich eigentlich ganz gerne. Ja, allgemein, wenn ich nicht schon in das Kapitel vorher mal so reingelinst habe, dann weiß ich nicht immer alles, was drin vorkommt, wenn ich dich frage, was kommt denn im nächsten Kapitel vor.
Aha.
Und irgendwie hatte ich diese Ausmaße des Kapitels wirklich letztes Mal nicht auf dem Schirm und hatte nur diesen Quidditch-Teil im Kopf.
Ja.
Und Harrys Trick und so, aber alles andere nicht. Und deswegen, ich finde es richtig geil, als ich das vorbereitet habe. Ich habe das jetzt direkt hier vorbereitet. Da war ich sehr begeistert, muss ich sagen. Das ist ein gutes Kapitel.
Dann würde ich sagen, starten wir doch auch einfach direkt mit dem Kapitel und gucken mal, worum es denn hier alles geht. Und es fängt ja im Grunde genommen schon so ein bisschen an mit dem Anbahnen dieses ersten Streites oder dieser ersten Beziehung. Und zwar sind die drei Kinder natürlich auf dem Weg zum Kräuterkundeunterricht, der natürlich in den Gewächshäusern stattfindet, und die bummeln so ein bisschen, und es wird auch so ein bisschen über den alten oder den jungen Tom erzählt. Und da merkt man dann schon, dass Ron und Hermine wieder mal so ein bisschen sich aneinander reiben, weil eben Ron zum Beispiel sagt, wir hätten den Mufliatus-Fluch oder Zauber benutzen sollten, dann wären wir jetzt nicht so von der Kräuterkunde-Lehrerin, wie hieß sie nochmal gleich?
Madame Sprout, Professor Sprout.
Madame Sprout erwischt worden. Und da ist dann direkt schon, nee, Ron, mach mal lieber nicht. Und Hermine ist da immer noch sehr auf Distanz zum Buch, zum Halbblutprinzenbuch.
Wobei ich finde, dass der erste Moment, wo die Stimmung schon vielleicht so ein bisschen kippt oder hätte kippen können, ist ja, dass Harry sie nach der letzten Party hier, nach dem Slugclub fragt. Und sie dann sagt, ja, war eigentlich ganz toll, also Slughorn nervt halt, aber an sich ist wohl ganz cool. Und dann wäre ihnen ja auch Greenock Jones vorgestellt worden. Und Ron ist dann, also fragt direkt nach, Greenock Jones, na, hier die von den Holyhead Harpies. Und du hast dir wahrscheinlich die Frage gestellt, was hat das eigentlich mit dieser Mannschaft auf sich? Korrekt?
Ja, immer. Ja. Also bei Quidditch, da kannst du nicht immer direkt aufzählen, weil das ist mein Ding. Also,
cool.
Dass ich selbst noch nicht Quidditch gespielt habe, das ist eigentlich ein Unding. Ja,
ja.
Also das.
Das sehe ich auch so.
Nummer 1 Fan.
Ja, aber da brauchst du dir jetzt gar keine Gedanken mehr machen, weil ich habe das glücklicherweise vorbereitet.
Ach, Gott sei Dank.
Gott sei Dank.
Da bin ich jetzt aber gespannt wie ein Flitzebogen.
Ja. Diese Mannschaft ist nämlich laut dem Tagespropheten das einzige reine Hexenteam, das derzeit in der Quidditch-Liga spielt.
Oh, also Frauenteam.
Cool. Ja. Ausschließlich. Und dieser Club, der wurde in Wales gegründet, in Holyhead, heißt dieser Ort. Das ist, finde ich, ein spannender Name. Und zwar schon 1203 und ist damit auch einer der, das muss ich mal eben überlegen, ich glaube, der zweitälteste Quidditch-Club in dieser Liga.
Mhm.
Das finde ich ganz cool. Also in der britischen und irischen Quidditch-Liga natürlich. Und die Holyhead Harpies tragen dunkelgrüne Umhänge mit einer goldenen Klaue über der Brust. Besonders bekannt sind sie für ein ganz bestimmtes Spiel. Und das war gegen die Heidelberg Harrys, auch bekannt als Heidelberger Vandalen. Das ist ein geiler Name. Also ich glaube, wenn ich ein Sportteam gründen würde, dann fände ich Vandalen schon cool.
Ja, doch.
Mhm. Dieses Spiel fand 1953 statt und da wurden die Heidelberger Vandalen natürlich besiegt.
War klar. Legendär, ne?
Absolut. Total. Auch schon häufig von gehört. Das ist, ja, korrekt. Dieses Spiel wird auch immer noch als eines der besten Spiele aller Zeiten gefeiert. Über 7 Tage hinweg kämpften dabei die beiden Teams Glynnis Griffith, klar. Einfacher Name, den habe ich fehlerfrei zum Glück von vornherein ausgesprochen. Die Sucherin der Harpies das Spiel mit einem spektakulären Schnatzfang beendete. Es wird immer wieder erzählt, dass nach dem Spiel der Kapitän der Vandalen, Rudolf Brandt, von seinem Besenstieg und seiner Gegenspielerin Gwendolyn Morgan einen Heiratsantrag machte. Die hat ihn allerdings abgelehnt und zog ihn dann einfach ihren Sauberwisch vor versammelter Mannschaft über den Kopf. Das ist für ihn jetzt nicht so romantisch geendet, ja, wie es hätte sein können.
Aber legendärer Move, ne? Also das
lässig.
Da spricht man natürlich in der Hexenwelt immer noch regelmäßig, weil das einfach eine gute Geschichte ist und ja auch viele Leute aus der Gesellschaft auch bei dem Spiel da waren. Und wenn man nicht da war, dann hat man ja auch gerne mal so getan, als ob man da gewesen wäre, weil das eben wirklich dieses eine Spiel aus dem Quidditch-Kosmos ist, ne?
Ja. Für mein romantisches Herz wäre es allerdings schöner gewesen, wenn die beiden sich in die Augen geblickt und ihre unendliche Liebe auf den ersten Blick entdeckt hätten, muss ich sagen. Nun gut. Ja, die Mannschaft hat ihren Sitz in der Stadt Holyhead im Nordwesten von Wales. Und mit Ausnahmen von Valmay Morgan, Erica Rath, das ist ja irgendwie ein deutscher Name, und Zola Farrell haben alle bekannten Mitglieder des Teams Vor- und Nachnamen, die mit dem Buchstaben G beginnen. Ich weiß nicht warum. Vielleicht ist das so eine Art Einstellungsvoraussetzung. Keine Ahnung. So wie man ja Christian heißen muss, um in deutschen Konzernvorständen zu sitzen, glaube ich. Ja.
Gesellschaftskritische Spitze.
Ach ja, gut. Das war alles zu dieser Mannschaft. Also, wenn ich in dieser Welt leben würde, wäre ich zu 100% Fan von dieser Mannschaft. Weil das nur Frauen sind, die offensichtlich ja auch gegen gemischte Teams gut ankommen, finde ich geil.
Ja, ich würde auch sagen, beim Quidditch macht das ja jetzt, also das Geschlecht auch gar nicht so einen krassen Unterschied, oder? Also ob du jetzt was fängst oder was wegschlägst oder was fängst oder wirfst. Ich glaube, das ist ja, ich glaube, da macht der Besen größerer Unterschied als das Geschlecht.
Ja, auch geil. Ich verstehe das nicht, dass nicht alle dann auch dieselben Besen haben. Das hat ja auch
das
gar
ist ja auch ein alter Hut mittlerweile, ne, bei uns im Podcast. Da haben wir ja schon relativ oft drüber gesprochen.
Ja.
Aber auch ja.
Sauberwisch. Ja, sie hat einen Sauberwisch.
Ja,
also
damit
kein...
guckt ja Ron immer noch rum, ne? Also, das ist auch ein Klassiker. Auch legendärer Spielbesen natürlich.
Total.
Aber das ist natürlich, ich kann verstehen, dass du davon Fan gewesen wärst.
Mhm. Ja, finde ich richtig cool. Hermine ist von ihr ja jetzt nicht so ein Fan. Sie sagt, mir persönlich kam sie ein bisschen eingebildet vor. Finde ich irgendwie passend so. Ich weiß nicht warum, aber jemand, der, ja, weiß ich nicht, vielleicht in diesem Club gerne dabei war, um dann jetzt den Neumitgliedern des Clubs mal ein bisschen was zu erzählen. Ja, kann ich, ja, weiß ich nicht.
Ach, ich weiß nicht, ob man sich da dann, also wegen diesem Grund, so ein bisschen über sie erheben kann, weil Hermine ist schließlich auch da, ne? Also dann verfällt das irgendwie. Ich finde, Ron könnte das so sagen, weiß ich nicht, so, ob man da jetzt sein muss. Das finde ich fair, aber wenn man da ist und sich dann drüber lustig macht, weil eine andere Person da ist, das ist dann auch so ein bisschen, ja, komm. Also,
aber das kommt ja von mir, ne? Das war ja jetzt nicht von Hermine. Sie hat ja nur gesagt, dass die eingebildet war.
Ja.
Oder ihr eingebildet vorkam.
Ja, ich finde eher, dass das so ein Sportler-Ding vielleicht ist, dass man, weil, also, so das, was man an Geschichten über so Sportstars kennt oder hört, da ist ja oft dann einfach so ein bisschen Eingebildetheit irgendwie, die man denen unterstellt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das jetzt nicht, also dass das einfach daher kommt, dass man in einem recht jungen Alter sehr berühmt ist und sehr oft viel Geld verdient. Und dass es einfach schwierig ist, dann mit anderen Leuten, die eben diese Berühmtheit oder auch dieses Geld nicht haben, irgendwie zu relaten, wenn du da nicht irgendwie ein gutes Umfeld um dich hast. Und ich glaube, es ist sehr einfach, da dann irgendwie so abgehoben zu wirken oder zu sein. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema.
Und ich weiß auch nicht, ob das nur im sportlichen Bereich so anzutreffen ist.
Ach so,
also,
nee, ich glaube, Berühmtheit und Geld, vor allem Geld, ist, glaube ich, das ist auf jeden Fall immer eine Charakterprobe.
Ja, das glaube ich auch, ja. Zurück zum Kapitel. Also erstens tut mir Ron, was das betrifft, so heftig leid, ne? Weil er ist jetzt wieder derjenige, der da nichts mehr zu tun hat. Hermine und Harry sind dabei, Ginny ist dabei und er ist halt wieder. Also ich glaube, das würde mich vor allem in dem Alter nicht nur verletzen, weil ich dann das Gefühl hätte, ich bin halt weniger gut.
Wert
als,
auch.
Als
ne?
Wert, ja. Sondern auch, alle anderen kriegen es ja auch mit. Also ich glaube, das wäre mir peinlich als Teenagerin auch gewesen, dass alle anderen sehen, ja okay, sein gesamtes Umfeld ist halt dabei,
okay.
Nur er halt nicht.
Nee, also bei mir hätte es schon gereicht, dass alle meine Freunde und alle Leute, mit denen ich abhänge, halt da sind und ich als einzige Person nicht, dass es mir da schon nicht gut mitgehen würde. Ich glaube, dieses, wie andere das sehen, das hat mich da eher nicht so, glaube ich, beeinflusst, aber wahrscheinlich Also ich hatte ja diesen Vorfall nicht oder so eine ähnliche Situation, aber wahrscheinlich hätte das dann auch irgendwann, wäre das mal in den Gedanken aufgetaucht. Ja, das kann ja gut sein.
Ja, also mir wäre das ultra unangenehm gewesen. Es soll eine Weihnachtsparty geben, das liebe ich, muss ich ganz ehrlich gestehen. Da würde ich sogar hingehen, weil es halt eine Weihnachtsparty, ich finde es ultra cool. Und sie dürfen ja auch, kommt das da schon? Ich glaube wohl.
Ja, sie dürfen auch jemanden mitbringen, weil Ron sagt nämlich, oh, wer will denn da hin? Und dann, oh, fragt doch McLaggen, ob er dich begleitet. Also Ron ist da schon direkt in so einer sehr defensiven Haltung und wirft ja auch Hermine vor allem das vor, dass sie da ist. Jetzt muss man aber auch vielleicht einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, Harry hat halt nicht so richtig Lust darauf. Hermine, würde ich sagen, hat am Anfang auch nicht so richtig Lust darauf gehabt. Aber Harry hat halt diese Ausrede mit dem Quidditch und legt sich das ja auch immer so, wegen Ron vor allem, dass er eben da nicht hingeht und auch nicht hingehen kann, so gesehen. Aber Hermine hat ja, wenn die einfach weg sind, ist sie ja eigentlich die Person, die so außenstehend ist und nirgendwo mit oder nichts zu tun hat. Und man kann jetzt ja auch nicht davon ausgehen, dass sie dann immer lernt, während die anderen eben beim Quidditch sind. Und dass sie da quasi dieses Hobby mit dem Slug Club hat, kann man ihr jetzt ja auch nicht vorwerfen. Das macht ja Ron so ein bisschen.
Ja, und vielleicht auch nicht nur als Hobby, sondern tatsächlich, vielleicht ist es ja auch interessant.
Ja, weil genau.
Vielleicht tauscht sie sich da halt mit Leuten aus, die möglicherweise auch auf ihrem magischen Niveau sind oder so, ne? Oder ja gut, jetzt diese Sportlerin hat ihr jetzt nicht so gefallen, aber ich gehe ja auch gerne zu Vorträgen von Leuten, wo ich denke, da kann ich was hören. Und das sind Vorträge, zu denen kann jeder hin. Ne? Das ist ja dann das Gute. Da ist es natürlich sehr exklusiv so, also wenn er da Leute einlädt. Und das ist natürlich problematisch, aber es ist bestimmt in Teilen trotzdem interessant.
Es ist ja auch immer so die Gefahr, ne? Und zwar, wenn man von vornherein eigentlich gegen etwas ist und auch gegen so, gegen Leute, weil man sagt, ey, so von dem, was man so öffentlich wirksam von der Person zum Beispiel mitbekommt, habe ich gar keine Lust, die kennenzulernen, weil in so einem 1-zu-1-Gespräch zum Beispiel oder in so einem kleineren Rahmen, da ist es natürlich sehr, sehr schwierig, auf Dauer diesen Hass auch einer Person irgendwie aufrechtzuhalten, weil auch die Person hat natürlich auch gute Seiten. Und wenn man irgendwie in einem angenehmen Setting ist und auch nicht diese Gründe, warum man sich eigentlich nicht mag, im Vordergrund stehen, dann passiert es ja auch einfach relativ schnell und relativ einfach, dass man auch Sympathien für diese Person entwickelt. Und auf einmal ist man so, ey, eigentlich mag ich dich nicht, aber irgendwie, jetzt kennen wir uns und dann, ach, so schlimm ist es ja gar nicht. Und dann ist natürlich auch so ein bisschen die Gefahr, ne? Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das so ein bisschen vielleicht auch hier eine Rolle spielen könnte.
Ja. Ja, ist voll das große Thema irgendwie, ne? Also habe ich auch als Jugendliche definitiv nicht so empfunden. Da tat mir Ron auf jeden Fall leid, aber
ja, klar, aber man kann auch Hermine voll verstehen und vielleicht, also es ist ziemlich cool eigentlich, dass Harry so rigoros sich dagegen wehrt und sagt, nee, ich möchte lieber nicht, dass mein Freund da ausgeschlossen wird.
Ja, weil Harry da ja auch noch mal in einer anderen Position ist, weil er wäre ja im Prinzip das
Ausstellungsstück, ne? Das Museumsobjekt.
Ja, und das fände ich auch wirklich gar nicht cool.
Nee.
Weil innerhalb dieses sehr elitären Kreises dann noch mal der Auserwählte zu sein,
ja, das unangenehm. Kann schon relativ nervig sein. Jetzt im Unterricht, ne? Geht es natürlich weiter erstmal mit dieser Pflanze, wo man den Kokon rausholen muss. Da merkt man auch, es ist eine sehr körperliche Arbeit hier, Kräuterunterricht, Kräuterkunde. Das ist schon, also wenn Zaubertränke wie Backen ist, dann ist, glaube ich, Kräuterkunde wie Ringen oder so. Also das ist schon sehr anstrengend. Und während Harry dann diesen Kokon holen geht, weil der irgendwie weggeflutscht ist, da streiten sich ja dann Hermine und Ron recht doll und Harry kommt dann ja auch so zurück und merkt so, ah, oh, scheiße, die streiten sich immer noch, mache ich jetzt mal ganz viel Krach und dann geht auch diese Schale kaputt und erst dann merken dann eben Ron und Hermine, dass sie gar nicht alleine sind, sondern dass sie sich jetzt einfach so vor ganz vielen Leuten auch gestritten haben und da geht es nämlich dann vor allem eben um diesen um dieses Date, beziehungsweise darum, dass Hermine eigentlich Ron hätte mitgenommen hätte. Und Ron ist da jetzt auch so ein bisschen verlegen, fühlt sich aber auch geschmeichelt. Also man merkt schon, die mögen sich, aber sie können es nicht so richtig in Worte fassen.
Yep. Und ich glaube gar nicht, dass der Streit Harry so unangenehm ist, sondern eben dieses aufkeimende Date-Gespräch, wie auch immer, beides, was da ist.
So diese Mischung macht's.
Aber weil Streitigkeiten zwischen den beiden kennt er ja schon gut, das nervt ihn. Aber ich glaube, so, es ist ihm, glaube ich, einfach krass unangenehm, da jetzt diesen, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, diese Öffnung mitzukriegen. Krieg
oder Beziehungsstreit. Ja. Also man kennt das ja vielleicht selbst, ne, wenn da sich irgendwie Leute im Freundeskreis oder so streiten, die zusammen sind, dann hat das ja eine ganz andere Intensität, als wenn da jetzt irgendwie zwei Freunde miteinander streiten. Und hier hat man dann ja auch schon das Gefühl, okay, das geht mehr in diese Liebesbeziehung hinein.
Ja.
Und auch Harry überlegt dann ja so, ey, wie wird das denn in Zukunft sein? So, also wenn die jetzt mal wirklich zusammenkommen würden, wie wäre das denn? Und wie wäre das, wenn die sich dann wieder trennen würden? Also zerbricht dann alles, was ich kannte? Oder also das ist ja auch nochmal was ganz anderes, wenn man nur zu dritt ist und zwei davon dann eine Beziehung führen würden, dann fühlt man sich ja auch schnell so wie das fünfte Rad am Wagen.
Mhm, ja. Also ich finde, dieser Streit ist zu intim, als dass andere ihn mitkriegen sollten. Deswegen, also mir wäre das furchtbar unangenehm, da zu stehen. Und dann habe ich eine Frage, zwei Fragen für dich. Meinst du, die beiden werden ein Paar? Und wenn ja, wie würde die Beziehung verlaufen? Weil Harry hat ja im Prinzip zwei Szenarien im Kopf.
Ja, also ich glaube, sie werden ein Paar, weil das, also ich sehe schon, dass dieses Kinder- und Jugendbuch darauf abzielt, dass irgendwann Beziehungen stattfinden. Und ich glaube, weder Ron noch Hermine haben jetzt irgendwie andere Leute, die besser zu ihnen passen würden. Ja, und dann glaube ich, dass das eigentlich eine relativ unaufgeregte Beziehung sein könnte, in der halt die Rollen eigentlich auch gleich bleiben, weil warum sollen die sich jetzt irgendwie verstellen? Ich glaube, es wird tatsächlich gar nicht mal so viel dran ändern, weil auch Hermine und Ron beide so viel Feingefühl haben, dass sie auf Dauer Harry auch nicht so ausschließen würden. Also ich glaube nicht, dass Harry jetzt dann tagelang irgendwie alleine ist und sich irgendwie Beschäftigung suchen muss, weil Ron und Hermine irgendwie Zeit für sich brauchen. Ich glaube eher, dass das eine recht, also dadurch, dass das ja auch nur drei Leute sind und so eine Dreier-Clique, da werden die, glaube ich, ziemlich gut miteinander auskommen, alle. Ich glaube, da wird es gar nicht so viel Streit geben.
Ja. Mal sehen, ob wir da irgendwas jemals von mitbekommen. Das ist natürlich aktuell.
Also das ist, keine Ahnung, ob man da nochmal irgendwas von hören wird.
Dafür müssten wir wissen, ob das was wird oder
nicht. Die hat mich jetzt gar nicht so vielleicht in die Richtung gebracht, ob die dann wirklich zusammenkommen könnten.
Nö, das ist ja eine theoretische Frage. Ja, ich habe dir schon zwei, dreimal im Verlauf Fragen gestellt und es war nicht immer eindeutig oder nicht immer, wie soll ich das sagen? Ich habe keine Ahnung, wie das aussieht. Du weißt, was ich meine.
Ich weiß.
Es ist wirklich noch super früh, aber mein Gehirn hat trotzdem ist schon auf Feierabend eingestellt. So.
Es ist nicht mal 15 Uhr für die Leute, die uns zuhören.
Und sonst haben wir immer um 17.30 Uhr aufgenommen. Nee, nicht aufgenommen. Da haben wir dann uns verabredet, um das Video, unser Videotelefonat, meine Güte, zu starten. Wir nehmen in der Regel nicht direkt auf. Sehr selten. So, Harry beschreibt dann ja, dass er die zwei so in den nächsten Tagen ein bisschen beobachtet. Und eigentlich verhalten die sich normal zueinander, vielleicht etwas höflicher als sonst. Also sie streiten sich weniger, was ja auf jeden Fall von Vorteil ist. Und dann rutschen wir relativ zügig in das Quidditch-Thema rein. Weil Katie ja immer noch im St. Mungus Hospital liegt und einfach überhaupt nicht absehbar ist, wann sie entlassen wird, ob sie dann spielen kann und so. Und Harry möchte die Auswahl eines Ersatzes möglichst lange rauszögern, weil er einfach hofft, dass sie wiederkommt. Und er hat halt auch überhaupt gar keinen Bock auf nochmal so Auswahlspiele oder Auswahltraining. Und nimmt dann halt deswegen einfach die Person, die wahrscheinlich am zweitbesten oder die halt nachrücken würde, weil sie halt danach am besten geflogen ist oder gespielt hat. Und das ist Dean. Und Dean freut sich richtig doll und möchte das auch sofort Ginny erzählen. Und Seamus findet es halt nicht so cool. Und das ist auch wieder, das ist halt doof, ne?
Ja. Aber gerade wenn das so eine Zweierfreundschaft ist und dann einer auf einmal jetzt die Hälfte der Zeit nicht mehr da ist, weil er jetzt bei den Coolen mitspielen darf und die andere Person, die auch gerne da mitmachen würde, darf nicht, ist schon ganz komisch. Insgesamt wäre es, glaube ich, schlau, hätte man generell Ersatzspieler, die ja dann nicht spielen oder wo dann klar ist, ey, ihr spielt wahrscheinlich nie, aber die dann wenigstens mittrainieren, damit man so einen Ausfall auch kompensieren kann. Ich habe mir aber noch was ganz anderes gedacht, und zwar, wir gehen ja jetzt auch so ein bisschen in diese Trainingseinheiten rein, und Harry hat da ja jetzt quasi diese Funktion als Spielertrainer, der ja das Training als Kapitän, ne? Und so ein bisschen schult das natürlich auch seine Führungsqualitäten, und das könnte ja auch für den Kampf gegen Voldemort nochmal wichtig sein, weil er ist nun mal, wie wir ja schon festgestellt haben, auch in diesem Kapitel, einfach so eine Person, die durch dieses erste Treffen mit Voldemort einfach so eine ganz andere Berühmtheit und Position innerhalb dieser magischen Welt inne hat und der wahrscheinlich auch in einem Krieg gut Leute hinter sich versammeln könnte und mit denen natürlich auch umgehen muss und auch da irgendwie so Anweisungen geben könnte. Und dadurch, dass er jetzt ja Quidditch-Kapitän ist, hat er ja quasi schon mal so ein bisschen Übung da drin oder so, kriegt so ein bisschen, wird so ein bisschen angeleitet, dass er eben diese Rolle auch erfüllen kann.
Wir wissen ja gar nicht, ob es zu einem Kampf kommen wird jemals.
Nee, das, ja, fairer Punkt. Da war ich vielleicht zu weit in meinen Gedanken.
Ja, keine Ahnung. Gut, weiß ich jetzt nicht. Müssen wir weiter im Text machen. Es brodelt unter den Gryffindors, weil da sind ja jetzt super viele Leute, die mit Harry zu tun haben in der Mannschaft. Das finden die alle nicht so gut. So, und das finde ich sehr realistisch beschrieben, dass Harry sich denkt, ja, wenn wir gewinnen, dann werden alle sagen, ja, wusste ich sofort, war ja klar, dass das super läuft. Und wenn sie aber verlieren, dann werden eben alle genau das Gegenteil sagen, ja, das war ja klar. Nur weil er seine Lieblinge da in die Mannschaft geholt hat, mit denen er ja auch befreundet ist und so. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich glaube, ihn interessiert das jetzt nicht so doll, also er wird als etwas bitter wohl beschrieben, aber es wird eben auch gesagt, naja, er hat halt wirklich schon viel Schlimmeres ertragen müssen. Ich glaube, das hat ihn doch geschult, was seine Resilienz betrifft. Harry sagt dann aber auch, dass er an diesem Abend im Quidditch-Training halt sieht, wie Dean und Ginny und Demelzer zusammen spielen und sagt, das ist super, hier die Matchen, das läuft, genauso auch die Treiber Peaks und Coot und sehr unproblematisch, bis auf eine Person. Und das ist Ron. Und Ron wird halt einfach immer unsicherer und
experimentierfreudiger in seinem Abwehrverhalten. Und er bricht dann ja quasi auch dem Melzer die Nase oder haut ihr zumindest auf den Mund und sie blutet. Und dann ist natürlich auch schon ein bisschen Unruhe da drin in dem ganzen Ding. Auch Ginny faucht dann ihren Bruder eben an, wie das nun mal Geschwister auch so machen in so einer Situation und sagen, ey, du spielst ja unglaublich scheiße, du bist ein totaler Trottel oder so. Und Harry schreitet dann ja auch ein, verarztet ja sogar auch Demelzer, was ich ganz interessant finde, weil ich bisher nicht wusste, dass die auch so Heilungszauber irgendwie können.
Der, dieses Episki, den hat doch Tonks genutzt, um Harrys Nase zu richten. Stimmt. Also ich glaube, dass er den daher nur kannte und jetzt nicht, weil die das gelernt haben.
Okay, ich dachte, man lernt dann doch nochmal so ein bisschen. Also egal.
Nö. So und, fürs Leben nicht.
Und Harry darf dann, oder sagt dann auch Ginny, ey, geht so nicht. Ich darf das machen, du jetzt nicht in deiner Rolle als andere Spielerin. Und dann ist aber auch Ginny, also Ginny macht schon Spaß irgendwie zu erleben, weil die so einfach ein bisschen, die ist keck, die macht da so ein bisschen Rambazamba, aber gleichzeitig irgendwie so, dass man es ihr nicht übel nimmt oder dass man nicht denkt, da ist jetzt irgendwie was Fieses hinter, sondern die ist einfach nur so, also die ist sehr nett,
ich finde sie,
während sie Leute maßregelt.
Ich finde sie charmant wortgewandt oder schlagfertig. Also sie sagt ja, also Harry sagt hier, du bist nicht der Kapitän der Mannschaft. So, hör auf, sowas zu sagen. Und sie sagt, ja, du warst offenbar zu beschäftigt, um ihn einen Trottel zu nennen. Und ich dachte, irgendjemand sollte. So, das finde ich ultra lustig. Und insgesamt, finde ich, hat ihr Charakter ja so eine krasse Entwicklung vom ersten Buch, wo man, okay, sie ein, zwei Sätze nur reden hört. Dann im zweiten Buch ist sie ja total verschüchtert und landet doch mit ihrem Ellbogen in der Butter, weil sie irgendwie
sieht.
Nicht richtig aufpasst. Ah. Ja, und immer wenn Harry dabei ist und dann verschwindet sie. Macht, so, und jetzt ist sie halt einfach ultra selbstbewusst und ich finde sie so cool. Also sie macht ja auch nicht alles richtig und es ist auch nicht immer alles nett, aber sie ist schon cool.
Sie ist eine coole Socke. Kann man nicht anders sagen.
Ist so. Werden wir jetzt vom Gilderoy Lockhart Fanclub zum Ginny Weasley Fanclub?
Ich war doch immer schon beides. Also ich halte die Ginny Weasley-Fahne seit Buch 2 hoch und das auch bei Gilderoy Lockhart. Also das sind meine Leute.
Ja, ja, das stimmt.
Auch Narzissa. Ne? Narzissa würde ich da auch noch und Rita Kim Korn. Das sind so meine Top 4, glaube ich.
Junge.
Nadines Augen werden einfach nur groß und unverständlich.
Schwierig. Aber mal gucken, das. Ja, okay, Stefan, kein Problem. Insgesamt richtig beschissenes Training. Man kann es nicht anders sagen. Ne? Also macht jetzt nicht so Spaß. Harry versucht noch motiviert zu sein. Gute Arbeit, jeder von euch. Ich schätze mal, wir machen Slytherin platt. Danke für den Versuch, Harry. Aber es, ja, die anderen sind ja jetzt nicht auf den Kopf gefallen, ne?
Nee, genau.
Ich glaube, ach, Ron ist halt einfach deprimiert. Ja, ist natürlich irgendwie ein bisschen blöd. Und dann laufen sie durch so einen, naja, Geheimgang ist es halt nicht, aber sie laufen halt durch so einen nicht ganz so belebten Gang. Und da geht's rund. Ginny und Dean finden sich wohl süß. Und sie knutschen richtig heftig anscheinend rum. Und haben wohl nicht damit gerechnet, dass jemand anderes diesen Gang benutzt, weil sonst hätten sie es da wahrscheinlich jetzt nicht so gemacht. Und irgendwie findet Harry das nicht so cool. Also Ron findet es wirklich nicht cool, aber Harry ist auch nicht so begeistert.
In Harry steigt auf einmal so Eifersucht auf. Mhm. Und Ron, ja, der rastet einfach komplett aus und sagt, boah, ich möchte nicht, dass meine kleine Schwester hier rumknutscht in der Öffentlichkeit.
Du benimmst dich wie eine Schlampe.
Ja, genau. Also das Wort wird jetzt nicht in den Mund genommen, aber es wird sehr stark angedeutet. Ja. Und da geht dann auch Ginny zurecht an die Decke und sagt, was?
Ja.
Und wie gehst du denn, also wie redest du überhaupt mit mir?
Ja.
Und das ist halt, ja, es ist halt wirklich schade, aber das gibt es ja wirklich auch oft im echten Leben, wo da irgendwelche, ja, älteren Brüder ihren kleinen Schwestern vorschreiben wollen, wie sie denn, ja, wie sie denn in der Öffentlichkeit mit, oder auch nicht in der Öffentlichkeit, aber wie sie denn es wagen können, irgendwie Beziehungen zum Beispiel aufzubauen. Und es ist einfach wirklich nervig und braucht niemand und es bringt auch niemandem was. Es ist dumm.
Was soll das auch? Also ich habe ja einen älteren Bruder und der war nie so. Also der hat immer auf mich aufgepasst im Sinne von, wenn wir zum Beispiel beide am selben Abend ausgegangen sind und da wäre jetzt, also es kam halt auch schon mal vor, dass dann da mich jemand eklig angemacht hat oder so. Und dann habe ich ihn verzweifelt angeschaut, dann ist er halt gekommen, weil er ja nun mal körperlich da mehr entgegenzusetzen hat als ich. So, also, ne? Aber den hat das einfach null interessiert, wen ich date oder nicht oder
das
was
ist ja
ich
auch
da
nicht
mache
die Angelegenheit
so.
Von einem
Nein.
älteren Bruder. Also
was
außer ich würde sagen, es gibt einen anderen Fall und zwar, wenn man weiß, dass die Person, mit der gedatet wird, ein riesengroßes Arschloch ist und ein richtig schlechter Mensch, da kann man schon mal sagen, also aber auch dann nicht so, wie jetzt wollen hier in der Situation, sondern in so einem ruhigen Moment sagen, ey, das ist ein richtiges Arschloch, der hat das und das gemacht, ich würde nicht mit dem irgendwie zusammen, ich würde mich nicht mit dem abgeben und dann, wenn man, also dann ist es ja immer noch in der Verantwortung von der Person, die halt, die halt datet, zu sagen, ah, okay, das ist ein guter Tipp, danke oder ja, habe ich vielleicht auch schon erlebt, aber der ist eigentlich zu mir ganz nett und ich kann da drüber hinwegsehen. Und dann bleibt einem ja auch nichts anderes übrig, als zu sagen, ja, okay, wenn du das meinst, dein Pech. Wir merken oder wir reden nochmal, wenn es in die Brüche gegangen ist. Ne?
Und was da ja auch der Unterschied ist, das würde ja aber auch in beide Richtungen funktionieren. Also
ja.
Da kann dann ja auch eine ältere oder jüngere Schwester zum Bruder eben sagen, du, ich kenne diese Person, ich weiß das und das über die oder mir kommt eure Beziehung so und so vor. Das ist halt dann der Unterschied. Aber das hier ist ja dann auch so dieses speziell, ja, der große Bruder passt auf die kleine Schwester auf und bloß nicht darf sie jetzt hier knutschen und dann hat sie ja in ihrem Leben auch schon mit mehr als einem Jungen geknutscht, ne? Ja. Und das ist wirklich ein ganz schlechter Moment von Ron.
Ja.
Und ich glaube allerdings, dass Ginny da recht hat. Also ich glaube, es ist einerseits diese Dynamik großer Bruder, kleine Schwester, aber auch, was sie halt sagt, dass er noch gar keine Erfahrung gemacht hat und ihn das vielleicht deswegen auch so stört. Und ich glaube, dass sie als kleine Schwester ihn da ganz gut durchschaut auch. Mhm. Ja.
Ja, und dann sie sagt ja auch hier, ey, jeder knutscht rum, nur du nicht. Also Harry hat Cho geknutscht, Hermine hat Victor geknutscht und ich mach das halt auch, nur du halt nicht. Dann werden noch so ein paar andere Sachen reingeworfen, wo man auch denkt, okay, ist ein Streit, aber eigentlich auch ein bisschen zu viel jetzt vielleicht an der Stelle, auch von Ginnys Seite, aber halt insgesamt immer noch nicht so schlimm zu bewerten, würde ich sagen, wie das, was Ron alles ihr vorwirft.
Ja.
Und dann, also Harry versucht ja auch, sich so dazwischen zu stellen, weil die sich ja auch mit den Zauberstäben schon bedrohen. Und dann irgendwann geht aber auch Ginny weinend oder so, wo man denkt, okay, sie weint jetzt weg und lässt die beiden Jungs da erstmal alleine, die halt beide ihre Wunden lecken und erstmal die Situation verarbeiten müssen, weil beide irgendwie gerade ein bisschen niedergeschmettert sind.
Ja, und das ist richtiges Teenager-Drama. Und jetzt gerade kriege ich so krass Bock, Gossip Girl zu gucken. Ja, ich glaube, ich werde es auch tun. Ja, das ist schon krass. Und Harry und Ron gehen dann ja gemeinsam zum Gemeinschaftsraum. Und Ron fragt, meinst du, Hermine hat wirklich mit Krumm geknutscht? Und haben wir damals darüber gerätselt, ob die geknutscht haben?
Ich glaube schon, ja. Aber ich war mir...
gönn's Hermine.
Ja, doch.
Ja. Ja, und Ron ist halt ungeküsst, was überhaupt nicht schlimm ist.
Null.
Aber ich weiß, dass ich als Teenager... dass das ein Riesenthema war und bloß auch nicht die Letzte in der Clique sein. Das
ja, ich glaube, so, gerade wenn man in so einer Clique ist, dann macht man sich, glaube ich, deswegen nochmal ein bisschen mehr Druck.
Ja.
Und auch wenn man da immer so viel drüber redet, ne? Also auch innerhalb der Clique. Ich glaube, das ist dann schon ein bisschen mehr Druck. Das machen die ja eigentlich alle nicht. Also,
nee.
Das spielt ja gar nicht so eine große Rolle. Auch Harry hat ja jetzt gar nicht mal so viel rumgeknutscht mit Cho. Also sehr,
ein Kuss, ne?
Ja, ich glaube auch. Ich war mir gerade nicht sicher, ob die sich nochmal danach getroffen haben. Ja. Das war halt nur einmal.
Ja, dann kannst du wenigstens mitreden, ne? Als ich meinen einen Kuss hatte, da ging es rund. Ich bin Profi jetzt.
Also das ist schon, naja, es ist ja, also das ist ja auch für Leute vielleicht, die ein bisschen jünger sind und so zuhören, da muss man sich gar nicht so einen Druck machen, weil das ist im Endeffekt echt egal. Also niemanden interessiert es ja auch so sehr wie einen selbst, ob man jetzt vielleicht schon jemanden geknutscht hat oder nicht. Und deswegen, lasst euch Zeit, das reicht.
Und sonst auch in die andere Richtung. Ich weiß, dass ich mir in jungen Jahren so viele Gedanken darüber gemacht habe, bloß nicht zu viele küssen. Ne? Weil das wäre das wäre schlimm. So, und es ist
auch
halt
das ist
auch
völlig egal.
Völlig egal. Ja, ich finde, man sollte das machen, was man möchte und was man nicht möchte, halt einfach nicht tun.
Ja.
Das ist dann auch gut. Ja.
Ja. Ja, es gibt dann nochmal eine Trainingseinheit, wo Ron dann nochmal alle richtig ankackt, so auch, dass der Meltzer dadurch weint. Und da sagt dann auch Harry nach dem Training, ey, hör mal zu, wir sind zwar sehr gut befreundet, aber also das ist untragbar, dein Verhalten. Beim nächsten Mal fliegst du raus. Und dann sagt er ja auch, also Ron ein und sagt, okay, nee, also brauchst du nicht, morgen ist mein letztes Spiel, ich höre auf, ich bin nicht gut genug. Du wirst ja keinen Ersatz finden für morgen. Harry hätte Ersatz gefunden, zwar McLaggen.
Ich denke auch.
Ne? Aber,
ja, cool.
Ja, aber dann sagt er so, ach, ich mache noch einmal und dann gehe ich aber auch. Und dann ist so, ja, okay, gut. Ja, und dann ist schon Spieltag. Frühstück. Harry hat aber eine Idee, wie er Ron vielleicht ein bisschen aufbauen könnte. Und als Hermine eben sagt, hey, viel Glück euch beim Spiel, also sagt sie eigentlich nicht, sie sagt nur guten Morgen und so, wie geht's? Da tut Harry so, als ob er etwas in den Kürbissaft von guten alten Ron getan hätte, sagt, trink das, und Hermine sieht dieses Fläschchen und sagt, nein, mach mal nicht. Und Ron macht das aus so einer Trotzreaktion heraus, und da dachte ich schon so, ey, also gerade als man mitgekommen hat, dass es jetzt ja in diese Quidditch-Richtung geht und auch mit dem Kapitelnamen, dachte ich so, ey Leute, ist doch jetzt nicht euer Ernst, ihr habt da so einen mächtigen Trank und dann vergeudet ihr das für so ein Scheißspiel, das total egal ist, benutzt das doch irgendwie für so einen Kampf oder so. Nee, machen sie nicht, also hatte ich jetzt so gedacht, dass sie den eben jetzt benutzen. Und Ron checkt das ja auch erst viel, viel später, dass er diesen Glückstrank da vermeintlich getrunken hat. Und ich dachte eigentlich so in dem Moment, wo Hermine sagt, ah, trink das nicht, der hat ja da was reingetan. Ich dachte, da wäre der Groschen gefallen, aber ist ja nicht so. Erst so kurz vor dem Spiel, wo da auch nochmal 5-mal irgendwie drauf hingewiesen wurde, was sie denn für ein Glück heute haben, da fällt erst der Groschen und Ron denkt so, Moment mal, habe ich jetzt hier den Glückstrank getrunken? Und Harry geht dann auch so der Frage aus dem Weg, so, oh, weiß ich nicht, also Wetter ist doch schön, Glück gehabt. Ja.
Aber also es hat dich am Ende dann doch etwas überrascht, dass es dann doch nicht so war?
Ich war erleichtert, ja. Mhm. Weil ich bin fest davon ausgegangen, weil natürlich alles so ein bisschen in diese Richtung geht. Außer vielleicht, dass, ich habe das einmal halt gelesen und dann nochmal gehört vor der Aufnahme kurz. Und da fällt mir dann auf, okay, als Draco eben auch nicht mit am Spiel teilnehmen wird, dass Harry da wieder das so hinterfragt und so, okay, warum nicht? Und da hätte ich gesagt, okay, da wäre so ein kleines Indiz dafür gewesen, dass Harry eben gewusst hätte, dass es jetzt doch nicht mit dem Glückstrank zu tun haben kann. Mhm. Und dass es halt komisch ihm vorkommt, weil sonst hätte man das ja wirklich auf den Glückstrank schieben können.
Mhm. Ja. Das Spiel geht los und irgendjemand anderes ist Stadionsprecher. Und es ist unser lieber Zacharias. Den mögen wir ja nicht so gerne, ehrlicherweise.
Ja, also bis jetzt fand ich den eigentlich ganz okay, glaube ich. Ich hatte ihn gar nicht so negativ in Erinnerung. Der hat halt so ein paar Fragen gestellt, die ich klug fand eigentlich.
Ja, ich glaube, bei dem Kapitel, da waren wir auch nicht so, waren wir nicht so ganz einer Meinung, was ja in Ordnung ist. Stimmt, ja.
Und
ja,
so jetzt ist er mit der Zeit, so also gerade jetzt das hier, da kann ich dann eher verstehen, dass man dann auch diesen Namen ein bisschen negativer besetzt hat in seinem Kopf und dann vielleicht dann auch einfach das, was wir zum Beispiel heute in dem Kapitel kennenlernen, dann mit in dieses Kapitel im Eberkopf projizieren, und dann wird halt Zack auch schon mal ein bisschen negativer abgestempelt im Kopf, als er eigentlich zu dem Zeitpunkt für mich zumindest war.
Mhm. Was ich ganz cool finde, das ist ja nur ganz kurz, ist, dass Coot zum Beispiel auch von ihm dann so doof angemacht wird, von wegen, er hätte ja gar nicht die typische Statur für einen Treiber, und Harry sagt, hier, hau dem Klatscher rein, und der muss aber nur lachen und spielt dann einfach weiter. Ich finde das so cool, wenn Menschen so ein Selbstbewusstsein haben und die da einfach über sowas dann lachen können und das denen einfach nichts anhaben kann, weil sie wissen, das hat doch einfach... Das ist einfach jetzt hier gerade Blödsinn, der gequatscht wird. Das finde ich sehr, sehr cool, vor allem in dem Alter. Der wird der ist, glaube ich, jünger als Harry und Ron. Ne? Das finde ich sehr bewundernswert, muss ich sagen.
Ja, und diese Souveränität, die hat ja Harry zum Beispiel gar nicht. Ne? Also, also das merkt man ja zum einen in der Situation, wo er sagt, hier hau ihm einen Klatscher rein. Aber dann ja auch in der Situation, wo eben der Ersatz für Draco, weil der spielt ja nicht mit, wie wir schon erwähnt haben, der fängt ja auch mit einem Trash-Talk an während des Spiels. Und Harry lässt sich ja auch total darauf ein und ist da auf einmal gar nicht mehr konzentriert beim Spiel, und es wirkt ja total. Und da denkt man so, ey, Harry, du bist doch der Erfahrene von den beiden. Also warum bist du denn die Person, die irgendwie darauf reinfällt? So, eigentlich müsste es genau andersrum sein. Aber Harry lässt sich da ja total irgendwie einlullen, und dem entgeht dadurch ja auch, dass der Schnatz eigentlich schon gesichtet wurde von Harper, und nur durch so ein, auch so ein bisschen Trash-Talk-Versuch funktioniert das, dass Harry eben Harper davon ablenkt, den Ball zu fangen, weil er nämlich fragt, wie viel Draco ihm denn gezahlt hätte, damit er jetzt hier Fänger ist. Und da dachte ich mir auch so, also das ist jetzt nicht so stark, dass man sagt, okay, ja, ja, jetzt verliere ich die Konzentration.
Ja.
Das hat mich ein bisschen verwundert.
Ja, und mich stört das auch. Also nicht mal unbedingt mit diesem Jahr, dann stellst du dich auf die gleiche Stufe, was er tut und was ich auch an sich doof finde. Aber ich glaube, wenn ich das lese, dann habe ich so dieses, boah, das ist irgendwie für mich kein richtiger Sieg. Er hat jetzt nicht aus sportlichen Gründen gesiegt, sondern aus unsportlichen Gründen. Und der andere, ach so, war vorher, nee, das auch ist für unsportlich. Mich
Sport. Ja, doch.
Ja?
Ja.
Ich, boah, aber ja, da merkt man, ich habe keine Ahnung von Spielen und Wettkämpfen und so.
Das macht ja auch Spaß. Also so ist ja nicht, ne, also wenn das ja auch noch in einem recht so bei guten Boxkämpfen Rahmen
und so, meinst du?
Achso, ja, das weiß ich, also bei Boxen, da bin ich raus. Aber wenn das so, okay, in einem fairen Rahmen ist, dann geht das schon. Also zum Beispiel, ich mache das jetzt nicht im Spiel, aber beim Training habe ich auch gerne mal irgendwie, wenn ich im Tor stand und Leute aufs Tor geworfen haben, habe ich das auch gerne mal kommentiert, wenn die einfach zum dritten Mal daneben werfen oder ich den Ball halte, dass die ja heute echt scheiße sind und dass die ja heute nicht mehr irgendwie an mir vorbeikommen würden. Und dadurch wird dann auch zum Beispiel im Training, wird das auch besser. Also man steigert sich dadurch natürlich mehr rein und dann wird man motivierter und dadurch wird auch die ganze Trainingseinheit besser. Und im Spiel kannst du natürlich auch so Leute einfach total aus der Fassung bringen und irgendwie so im Kopf eben ablenken. Das ist einfach eine andere Facette vom Sport.
Also so im Training unter MitspielerInnen finde ich das ist was anderes, weil man sich in der Regel ja auch kennt. Das würde man ja auch nicht zu jemandem sagen, von dem man weiß, den verunsichert das voll. Ne? Das ist dann sowas Kollegiales, sage ich mal. Aber also gut, wenn das, wahrscheinlich passiert das auch in Spielen, also in so richtigen Spielen. Aber also mich stört das da irgendwie schon, weil wenn er das nicht gesagt hätte, dann hätte er halt verloren. Und das ist irgendwie, finde ich, nicht so sportlich. Aber ich bin ein Sportnoob, keine Ahnung. Ja, sie gewinnen. Tippitoppi, alle freuen sich. Genie möchte noch nicht jubeln. Sie möchte erstmal lieber den Zacharias platt fliegen. Finde ich lustig, weil ich weiß, dass ihm ja nichts passiert ist. Grundsätzlich ist das natürlich nicht gut, aber ich finde es jetzt in dem Kapitel einfach mal gut, ohne da großartig was reinzuinterpretieren.
Ja, ist auch eine ganz lustige Situation, wo McGonagall quasi da so wütend daneben steht und Ginny sagt, oh, ich konnte leider nicht mehr bremsen, habe ich vergessen, wie das geht. Also auch da denkt man so, ey, Ginny ist eigentlich ziemlich locker drauf. Und dann sind ja alle weg, nur Harry und Ron sind noch alleine quasi in der Umkleidekabine und Hermine kommt rein und da geht halt Hermine Harry an und sagt, ey, das geht nicht, dass du hier diesen Trank verwendet hast. Das ist ziemlich fahrlässig von dir gewesen, das geht nicht klar. Und dann kommt ja dieser große Reveal, dass Harry eben diesen Trank nicht genommen hat oder nicht benutzt hat, sondern einfach nur so getan hat, als ob er ihn genutzt hätte. Und dadurch, dass Hermine das dann sehen sollte, hat sie dann Ron auf den Trichter gebracht. Und das war irgendwie Harrys großer Plan. Aber die Auflösung führt eigentlich nur dazu, dass Ron jetzt Hermine nachäfft und auch stolziert, also wegstolziert. Und Hermine einfach nur den Trainer zurückgelassen wird mit Harry. Und sie dann auch so sagt, ey, was ist denn los mit dem eigentlich? Warum ist er denn so gemein zu mir? Und da wäre es dann vielleicht der Moment, wo Harry da einfach sagen könnte, ey, hier letztens, da gab es diesen Moment. Und ich glaube, der steht einfach auf dich und der kommt damit nicht gerade klar mit seinem Ego. Das wäre natürlich die erwachsene Variante, also, obwohl auch, wenn wir jetzt ein bisschen erwachsener wären, dann wäre ja diese ganze Ausgangsposition gar nicht so, hoffentlich. Und ja, aber man wünscht sich so ein bisschen, dass Harry da einfach kurz Hermine beiseite genommen hätte und gesagt hat, ey, es hat eigentlich echt nichts mit dir zu tun. Es ist einfach nur, Ron ist gerade unsicher. Der fühlt sich irgendwie abgehängt, weil alle anderen schon Knutsch haben und du auch. Und er steht wahrscheinlich auf dich, glaube ich. Und das funktioniert in seinem Kopf gerade alles nicht zusammen.
Ja. Und ich finde, da merkt man auch den Unterschied, also dass Hermine beispielsweise Harry ganz klar kommuniziert, dass das negative Gefühle in ihr auslöst und dass sie auch überhaupt keine Ahnung hat, was eigentlich mit Ron los ist und was sie ihm getan hat.
Ja.
Und das ist ja leider ein gesellschaftliches Ding. Also Ron regt mich voll auf in dem Kapitel, bin ich ehrlich. Aber ich glaube auch, weil mich das an sich auch so sauer macht, dass ja Jungs oder Kindern schon beigebracht wird, Mädchen sind ja so emotional, das, dann kann man die ja schon mal auch sowieso in ihrer Emotion auch gar nicht ernst nehmen. Ne? Deswegen, das ist ja das Gegenstück dazu, das ist ja schon echt wirklich richtig kacke. Und auch kacke ist, Männer dürfen keine Gefühle zeigen, weil dann sind sie schwach. Und Männer müssen ja stark sein. Und so
wobei,
sehr nicht Ron.
Also, da ist natürlich auch das Ding, dass Männer keine zärtlichen Gefühle zeigen dürfen. Ne? Also
Wut die wohl
und
zeigen.
Alles genau. andere, das geht schon klar. Also das ist ja dann doch eher akzeptiert. Aber man darf nicht irgendwie Zutraulichkeit irgendwie äußern.
Genau. Weil wenn du als Mann Wut zeigst, dann bist du dominant und dann bist du ja Alpha-Tier. Und wenn du als Frau wütend bist, bist du natürlich emotional und hast deine Tage. Ja. Nicht, dass mir das schon mal jemand gesagt hat, so in meinem Leben. Vielleicht auch zum Glück nicht aktuell, aber auch zurückliegend im beruflichen Kontext. Das ist zum Glück noch nie vorgekommen. Aber vielleicht bin ich jetzt auch gerade einfach nur sehr emotional und nicht ernst zu nehmen, wenn ich davon erzähle. Weiß ich jetzt nicht so genau. Ja, aber das ist, also ich finde, dass vielleicht hätte man das noch, ja, keine Ahnung. Ich glaube, das hätte man innerhalb dieses Buches nicht deutlicher herausarbeiten können, dass es ein grundsätzliches gesellschaftliches Problem ist. Aber so unterbewusst, finde ich, ist das schon eindeutig, dass vieles geklärt werden könnte. Ja, dass vieles geklärt werden könnte, wenn jeder Mensch einfach vernünftig und offen über seine Gefühle sprechen und sich auch verletzlich zeigen könnte. Aber es darf halt nicht jeder. Eigentlich nicht. Nee, genau. Nun gut. Harry denkt dann ja darüber nach, dass er Hermine natürlich sagen könnte, ja, der ist halt sauer, weil du vor 2 Jahren Viktor Krumm geküsst hast.
Ja, es ist ja auch wirklich 2 Jahre her und seitdem ist ja auch null Kontakt. Also,
die haben sich geschrieben, genau.
Ja, ja, aber das ist ja wirklich, wo du denkst, so, ja, du verbringst jeden Tag mit dieser Person. Die wird ja auffallen, wenn da irgendwie noch regelmäßiger Kontakt wäre. Sogar in den Ferien verbringst du die Zeit mit der.
Ja, ne? Immer.
Also das ist ja wirklich.
Ja, aber ich glaube nicht, dass es da um eine, ich glaube nicht, dass das Eifersucht ist, was er da gerade empfindet, sondern Unterlegenheit. Weil
ich glaube alles. Also, Unsicherheit, Unterlegenheit, Eifersucht.
Also, weil offensichtlich finden die sich irgendwie gut. Hm? Und dann, auch das kennt man ja als Teenager, wenn man dann vielleicht weniger Erfahrung hat als der Schwarm. Das ist ja peinlich. Und dann auch noch als Junge. Ich glaube, das ist vielleicht nochmal peinlicher.
Kann gut sein, ja.
Was es ja nicht, also um das nur kurz klarzustellen, was es ja nicht ist, weil es einfach völlig egal ist. Aber in dem Alter habe ich das, wären auf jeden Fall so Gedankengänge von mir gewesen. Oder waren es bestimmt auch. Ich kann mich jetzt an keine konkrete Situation erinnern, aber ich kann das richtig fühlen, was da gerade abgeht. Ja. Harry geht eben zurück in den Gemeinschaftsraum und da ist eine Feier. Woo! Die Leute, die rasten aus, weil sie im Quidditch jetzt hier gewonnen haben. Und Hermine ist halt nicht anzufinden. Und Ginny wohl. Und die muss lachen.
Und sie tätschelt auch Harrys Schulter oder Arm und dann so, oh, du hast aber gut gespielt heute. Und Harry ist dann auch so, ich weiß.
Ja, du aber auch, ja, du auch, ja, du auch. Ja, es ist schon sehr süß. Ja.
Und dann sieht man Ron, ne? Ron, wie er zusammen mit Lavender Brown, die ja schon ein bisschen länger ein Auge auf ihn geworfen hat, dann die ganze Zeit einfach rumknutscht und auch sehr heftig und auch sehr ungeschickt, wie es den Anschein hat. Und darüber wird sich dann ja auch so ein bisschen von Ginny und Harry lustig gemacht. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ja, nö, aber es kommt ja immer noch so ein bisschen drauf an, wie und unter welchen Umständen das passiert alles. Und ich glaube, gerade Ginny und Harry wissen ja, dass das jetzt so eine Trotzreaktion wegen diesem Wandteppichvorhang-Vorfall war.
Ja.
Und dann sieht's auch noch, also dann ist es auch noch so auf so einer großen Bühne. Nach einem Moment, wo Ron auf einmal Selbstbewusstsein irgendwie bekommen hat. Und es ist auch noch so ungeschickt, dabei. Also so in dem mechanischen, wie sie da knutschen. Also das spielt ja wirklich eher mechanisch als irgendwie zärtlich oder sonst was. Und da ist so ein, ja, da ist natürlich auch, kann man sich drüber lustig machen. Und dann sieht aber auch Harry, wie wahrscheinlich Hermine aus dem Raum herausgeht und er geht dann auch ihr nach und findet sie dann im Klassenzimmer, wo sie nochmal diese Vögel aufbeschworen hat, die sie am Anfang der Stunde geübt haben oder am Anfang des Kapitels eben geübt haben. Und da ist dann auch wieder dieser kurze Moment, wo Harry dann einfach diese Magie in Hermine bewundert, also diese Magie in den magischen Fähigkeiten. Mhm. Und da möchte er jetzt eigentlich auch gerne irgendwie was Nettes sagen. Aber Hermine kommt dann ja ihm auch zuvor und spricht natürlich direkt Ron an. Und während sie das macht, kommt auch noch Ron und Lavender rein. Lavender sagt dann so, ups, und geht dann wieder. Ron bleibt dann da, so mehr schlecht als recht. Und nach einer Zeit des Schweigens geht dann Hermine raus aus der Tür und sagt, ah, du solltest Lavender nicht warten lassen. Und kurz bevor sie die Tür wirklich verlässt, hätte sie dann alle Vögel auf Ron, die ihn dann zerpicken.
Ja, das ist wirklich nicht nett und das wirkt halt auch schon ein bisschen emotional und als, ja, als hätte sie ihre Tage, was soll man sagen. Ist schon traurig. Ich muss aber sagen, man merkt auch jetzt in diesem Buch, finde ich, dass Harry halt auch älter wird und erwachsener wird. Also, dass er auch sich nicht davor drückt, auf Hermine zuzugehen, um sie vielleicht dann auch zu trösten und so. Immer noch sehr stachsig wie so ein Teenager halt. Aber ich finde schon, dass das, dass er emotional einfach jetzt anders ist als in den Büchern vorher.
Ja, also man merkt schon, dass Harry merkt, dass es Hermine gerade schlecht geht und dass Ron der Grund ist und dass es Ron zwar auch schlecht geht, aber er selbst der Grund ist. Und dann schlägt er sich eher auf Seiten von Hermine. Und das ist erstmal gut. Aber ihm fehlen ja immer noch die Worte irgendwie. Also er kann halt nicht sagen, dass es ihm leid tut oder dass er den Schmerz nachvollzieht oder keine Ahnung was. Baut sie ja auch nicht auf, er ist ja einfach nur anwesend, was ja schon mal, ich glaube, auch in dem Alter ein guter Schritt ist. Aber ja,
besser als nichts.
Wünscht sich dann doch noch irgendwie so mehr Kommunikationselement dann in diesen ganzen Situationen. Weil jetzt auch in der Situation sagt er ja kein Wort eigentlich. Und ja, das ist so ein bisschen schade, aber hey, das ist schon mal, also man sieht auf jeden Fall eine Weiterentwicklung, würde ich sagen.
Ja, das denke ich auch. Damit ist dieses Kapitel durch und ich würde direkt zu den Fragen und Anmerkungen springen.
Jo.
Und Traue möchte von uns wissen, wofür würdet ihr den Trank benutzen?
Felix Felicitas.
Ja, Felicis.
Felicis. Warum sagt Felicitas ist ein Name, ne? Nee, weiß ich gerade gar nicht.
Ja, ist es.
Ja, also wenn wir jetzt in diesem Kosmos sind, würde ich sagen, naja, also dieser Kampf gegen Voldemort ist quasi unausweichlich. Diese Prophezeiung hat gesagt, ey, nur einer von uns kann leben. Ich würde den dafür aufbewahren, dass ich halt dann, weiß nicht, gegen Voldemort irgendwie ein bisschen im Glück bin. Und sonst würde ich den einfach nicht anrühren. Wie sieht's bei dir aus? Oder sollen wir auch über das unser echtes Leben?
Ich hätte jetzt beides gemacht und in diesem innerhalb des Buches wäre ich auf jeden Fall auch da bei dir.
Ja.
In der realen Welt habe ich drüber nachgedacht und ich glaube, ich hätte den vielleicht für Vorstellungsgespräche genutzt und zwar nicht, um einen Job zu kriegen.
Du bist eine sehr gute Arbeiterin.
Nee, pass auf, nicht um den Job zu kriegen, sondern um Jobs nicht zu kriegen.
Aha, okay.
Weil in meiner beruflichen Laufbahn hatte ich schon Jobs, die gar nicht gut. Das hätte ich mir besser gespart. Und ich glaube, das wäre mehr so das Ding, weil dadurch hätte ich ja keinen unfairen Vorteil. Das finde ich schon mal ganz gut, weil so eine Klausur, ich habe ja furchtbare Prüfungsangst oder hatte, ich hoffe, ich habe sie nicht mehr, man weiß es nicht genau. Das wäre ja, also das darf man ja auch nicht und ich kann ja keine Sachen machen, die man nicht darf, weil man sie nicht darf. So, ich kann das nicht. Aber das hätte mir auf jeden Fall sicherlich ein paar Monate in meinem Leben erleichtert, wenn ich bestimmte Jobs nicht gemacht hätte.
Mhm.
Ja.
Ja.
Und ja.
Ja.
Nee, das war's, sorry.
Nee, also ich glaube, ich würde einmal irgendwie so ein paar Tropfen einfach mal so probieren, wie das denn so ist, damit man das so einfach mal gemacht hat. Und dann würde ich, glaube ich, ganz klassisch das einfach wegpacken und sagen, okay, irgendwann wird der Moment kommen. Und der Moment kommt nie. Und dann hat man die ganze Zeit, dann läuft es ab. Du weißt ja, dann ist der Trank irgendwann schlecht und wirkt nicht mehr. Und dann hat man es auch schon vielleicht vergessen. Aber ich glaube, einmal würde ich das schon einfach so in einer ganz, ganz geringen Dosis ausprobieren, um zu gucken, wie das denn so ist. Und dann ist auch gut.
Naomi möchte wissen, glaubt Stefan, dass die beiden sich wieder vertragen?
Klar. Das wird, wann? Also, ja, wann ist natürlich eine Schwierigkeit. Wahrscheinlich auch in diesem Buch noch. Vielleicht so gegen ja, Weihnachten werden die dann, also Weihnachten ist ja relativ bald schon, oder? Ja, dann vielleicht nach Weihnachten. Vielleicht brauchen die so ein bisschen Zeit, wo sie sich auch nicht sehen. Und natürlich muss Ron erstmal das mit Lavender Brown aus dem Weg räumen, ne?
Franzi möchte wissen, könnt ihr Harrys Sorge verstehen, das dritte Rad am Wagen zu sein, wenn Ron und Hermine, ich musste Screenshots machen, ich denke, da steht wahrscheinlich ein Zusammenkommen oder so. Ja.
Ja, klar. Gerade in so einer Dreierkonstellation, ne, haben wir jetzt auch in den Büchern ja schon relativ oft kennengelernt, dass es immer wieder mal Streit gab und eine Person so, ja, alleine gelassen worden ist. Es war halt nie Harry, der das dritte Rad am Wagen war, weil er ist ja unser Hauptcharakter. Aber die Gefahr besteht natürlich und ich glaube auch die Sorge ist in so einer Dreierkonstellation auf jeden Fall immer berechtigt. Deswegen sind auch Dreierfreundschaften echt schwierig. Also ist schon einfacher, wenn es vier Leute sind oder so.
Ja.
Oder zwei oder fünf oder so, aber drei also, ist einfach...
Ja, alles
Ansatz.
Andere als drei. Ja, genau. Alles andere als drei. Das ist, ja. JW Krypo schreibt, so viel Teenager-Liebesdrama. Und der Smiley, ich glaube, das soll bedeuten, ist jetzt irgendwie nicht so cool. Ich find's geil. Ich liebe das Kapitel. Ich find's richtig cool.
Doch, das ist, glaube ich, auch sehr cool, ja.
Ja, Sebi und ein paar andere wollen auf jeden Fall alle von dir wissen, wie du dazu stehst, also zu diesem Liebesdrama. Das haben wir ja abgefrühstückt. Ansonsten schreiben ganz viele Leute natürlich was zu Rons Verhalten, aber da sind wir ja, ich denke, ausreichend drauf eingegangen.
Ja.
Ich würde jetzt nochmal ganz kurz auf unserem Discord schauen, ob da auch noch Anmerkungen sind. Wenn ich es finde, kein Problem.
Ich habe jetzt übrigens auch die ganze Zeit einen Ohrwurm, während wir diese Aufnahme machen, von den Ärzten, und zwar dem Lied Teenager Liebe.
Kenne ich nicht, sorry.
Kannst du mal anhören. Das
mache ich.
Das passt ganz gut zu diesem Kapitel.
Mumin möchte wissen, wen würdet ihr gerne im Slug Club treffen? Slug Club. Also an bekannten Leuten, sowohl aus der Zaubererwelt als auch aus unserer.
Also in der Zaubererwelt natürlich Rita Kimkorn. Das ist, glaube ich, aber nicht in ihrer Funktion als Reporterin, sondern als Mensch. Und Gilderoy Lockhart, ja. Und du?
Dumbledore.
Na, okay. Wir bleiben uns beide relativ treu.
Und aus der realen Welt? Kadalot.
Kadalot, okay. Oh,
ich glaube, dass sie sehr viele spannende Geschichten aus ihrem Leben erzählen kann. Und sie ist bei mir halt gerade aktuell wegen Temptation Island. Deswegen.
Ja, aber macht sie da nicht so ein bisschen das Format kaputt?
Ich glaube nicht, dass sie diejenige ist, die das Format kaputt macht. Ich denke, es sind die anderen Langweiler. Ich habe auch, glaube ich, nur die ersten zwei Folgen geschaut, weil es tatsächlich sehr langweilig ist. Und da ist sie dann aufgrund ihrer Sprüche halt ziemlich unterhaltsam. Ja,
aber
wobei das
sorgt
natürlich,
sie nicht dafür, also ist sie nicht in das Haus reingekommen und gesagt, wer auf dem Zimmer von irgendjemandem hier ist, der kriegt es mit mir zu tun. Also
ja,
das
aber
macht
das,
ja schon das, eine Ansage, wo man denkt, okay, falsches Format.
Ja, aber für mich ist das mehr Entertainment und weniger, dass die Leute dann tatsächlich Angst haben, dass sie irgendwas machen könnte, weil am Ende, was soll passieren? Ja, aber ich habe, wie gesagt, auch nur die ersten zwei Folgen geschaut und ich werde es auch nicht weiter schauen, weil es mich ziemlich langweilt. Ansonsten, glaube ich, fällt es mir sehr schwer, da jemanden zu nennen. Ja, irgendjemand, von dem man vielleicht viel mitnehmen kann, von dem man noch irgendwie, ob das jetzt was Emotionales ist oder...
Ja, also bei mir ist ja das Ding, also ich kann, also niemand kann mir irgendwie was noch beibringen. Da bin ich ja relativ fertig.
Außer Lockhart.
Nee, auch der nicht. Also da wäre es dann einfach nur nach Sympathie. Da müsste man dann mal gucken. Ich glaube, also ich habe jetzt nicht so einen Celebrity-Crush so richtig, aber momentan finde ich Royal and the Serpent, das ist so eine amerikanische Sängerin. Ich finde, die sieht cool aus. Ich glaube, die ist auch sehr interessant. Also mit der, der könnte, also das wäre vielleicht die Person. Sonst fällt mir gerade niemand so richtig ein.
Jetzt, wo du noch sagst, Sängerin, und ich habe ja gerade gesagt, aus dem, spannende Dinge aus dem Leben erzählen. Britney Spears. Ich habe nämlich gerade ihr Buch durchgehört.
Ah ja.
Ey, das ist so heftig. Das ist so schlimm. Das tut mir so leid und man, also sie hat es sehr gut beschrieben, wie es ihr ging. Hast du es auch gehört oder gelesen oder so zufällig?
Ich habe die Mensch-Podcast-Folgen von Elena Gruschka gehört. Ich glaube, das ist, soll relativ nah oder also sehr gut recherchiert sein und sehr ähnlich zu dem sein, was in dem Buch von ihr steht.
Also es ist… das Buch ist nicht bedrückend beschrieben an sich, also man kann das sehr gut hören, finde ich, oder lesen, also ich habe es halt jetzt gehört, aber wenn man sich da sehr drauf einlässt und sich das einfach mal zu Gemüte führt, das vielleicht auch sein eigenes Leben auch mal überträgt, was so bei ihr passiert ist, was die Medien mit ihr gemacht haben, was ihre Familie mit ihr gemacht hat, was sie für Vorschriften hatte, das finde ich unglaublich krass. So. Und vor allem ja auch, was medial trotz dieser ganzen Zeit immer noch mit ihr passiert ist. Also ich finde das, deswegen, also ich glaube, sie hat bestimmt sehr, sehr viele Dinge zu erzählen. Und in dem Buch hat sie auch schon viele Dinge erzählt. Also solltet ihr euch anhören oder durchlesen, wenn ihr die Möglichkeit habt, hat mich sehr abgeholt. Ja. Ja, gut. Das waren so nicht alle Fragen und Anmerkungen, aber die, die sich nicht gedoppelt haben oder wie auch immer. Kommen wir zu Top und Flop. Fiel mir jetzt leicht, auch wenn sowohl mein Top und mein Flop auch in Teilen zumindest auch in die andere Richtung gehen könnten.
Ja, also mein Flop, ich denke, da sind wir gleich unterwegs. Ron, meine Autokorrektur, hat aus ihm Ronald gemacht, was ja auch stimmt.
Es stimmt.
Und dann Top ist so ein bisschen auch Mitleidstop. Also, ich habe Ginny genommen. Das ist gar nicht Mitleid.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe auch Ginny genommen. Du warst gerade kurz bei Hermine, oder?
Ja. Ich weiß gar nicht warum, aber nee, shit Ginny.
Ja, ich habe auch Ginny genommen. Fiel mir tatsächlich relativ leicht. Also na klar, manche Sachen, die Ginny sagt, nicht cool, dass sie da reingeflogen ist. Eigentlich nicht cool, aber ich finde es schon ziemlich lustig. Ron tut mir halt auch leid. Man versteht ja auch in Teilen, wo das Verhalten Hermine gegenüber herkommt. Aber richtig ist es halt trotzdem nicht.
Ja.
Ja, das nächste Kapitel heißt Der unbrechbare Schwur. Und ich weiß natürlich, habe ich ja vorhin schon erzählt, haarklein, was in diesem Kapitel vorkommt. Jetzt ist die Frage, ob du das auch weißt.
Ja, es ruft natürlich erst nochmal so ein bisschen dieses zweite Kapitel da bei Snape da in dem Haus hervor. Und wahrscheinlich wird das jetzt irgendwie eine Rolle spielen, dass Snape Draco irgendwie hilft. Und dass das eben aufgrund dieses unbrechbaren Schwurs ist. Oder vielleicht auch, dass die Kinder das jetzt mitbekommen, dass es diesen Schwur gibt. Also das wäre vielleicht ganz interessant und müssen wir mal abwarten, was da dann passiert. Und natürlich geht es auch weiter mit dieser ganzen Teenager-Liebe. Ja, naja, ne, muss man mal gucken.
Man darf gespannt sein. Ja, das alles besprechen wir nächste Woche. Mehr. Jedes Mal, wenn ich das sage, dann geht in meinem Kopf so viel
mehr. Also ich hatte jetzt aber auch, das waren doch die Prinzen, ne?
Oh, ja, Weiß ich jetzt nicht.
Aber ich hatte auch letztens dieses Alles nur geklaut Lied im Kopf und trägt auch ein Ohrwurm. Das ist echt ein guter Song. Obwohl ich den nicht mag, aber es ist ein guter Song.
Für einen Ohrwurm. Ich habe in einer Tour, also seit heute Vormittag, It's me, hi, I'm the problem, it's me, im Kopf. Und nur diese zwei Zeilen.
Ja, die zu viel auf TikTok Zeit. Oder Instagram unterwegs. Jetzt
es lief im
raus.
Radio. Nee, ja, es lief im Radio. Aber ich denke, wegen TikTok und Instagram habe ich wahrscheinlich nur diese zwei Zeilen, weil den Rest vom Text kann ich nicht. Aber es lief halt im Radio und das ist in einer Natur. Ich finde meinen Kopf sehr anstrengend, was das betrifft.
Naja. Ja, dann hör dir doch mal Teenager-Liebe von den Ärzten an. Da hast du einen neuen Ohrwurm und neue Musik. Ist doch wunderbar. Wir sehen uns nächste Woche wieder. wir hören uns nächste Woche wieder. Und in der Zwischenzeit könnt ihr natürlich uns eine positive Bewertung bei eurem Podcatchern des Vertrauens abgeben. Und wenn ihr wollt, natürlich auch bei Steady den einen oder anderen Obolus hinterlassen. Da freuen wir uns natürlich auch sehr stark. Und bei Instagram könnt ihr natürlich auch vorbeigucken und dort ein Like geben und kommentieren, wie ihr denn die Folge fandet. Kommt auch auf unseren Discord gerne zurück. Und dann bis nächste Woche.
Bis dann.
Bleibt buttrig.